dem Tod auf der Spur.
Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin.
Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt Crime Podcast. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin. Und in dieser Sendung geht ja nichts ohne Rechtsmediziner Klaus Püschel. Er ist der Mann, der die Toten versteht. Moin, Klaus.
Moin, auch von mir an alle Hörer. Ja, man sagt ja häufig, dass ich in den Toten lese wie in einem Buch. Ich analysiere die Befunde, die bei einer Obduktion deutlich werden. Und durch diese sorgfältige Analyse, insbesondere von Verletzungen, kann ich dazu beitragen, ein Gewaltgeschehen rekonstruktiv zu beurteilen. Die Verletzungen zeigen mir, was passiert ist, welche Folgen für das Opfer eingetreten sind, welche Tatwaffen wahrscheinlich eingesetzt wurden. Und häufig kann ich auch sagen, wie ja qualvoll eine Tat für das Opfer war, ob es eventuell leiden musste, wie lange das Ganze gedauert hat. Und in dem Fall, in dem wir heute uns bewegen, dem wir uns widmen, da ist das Opfer tatsächlich auf eine besonders brutale Art und Weise attackiert worden.
Wir reden über ein Verbrechen vom September 2010 in Hamburg, bei dem ein 54-Jähriger zum Opfer wurde. Dem Täter ging es bei diesem Verbrechen allein um Geld. Es war überhaupt nichts Persönliches. Um an dieses Geld, was er haben wollte, zu kommen, brachte der 38-jährige Hamburger einen Familienvater um, raubte ihn aus und versuchte danach, die Tat so gut es geht zu vertuschen. Dabei ging der Verbrecher so brachial vor, dass er hinterher buchstäblich in Blut wartete. Also wirklich gruselig. Wir haben heute im Podcaststudio einen Gast, der diesen bedrückenden Fall so gut kennt wie kaum ein anderer. Herzlich willkommen, Wolfgang Backen.
Herzlichen Dank für die Einladung und ein Moin an unsere Hörer. Dieses Verbrechen, über das wir heute ja reden wollen, ist tatsächlich ein Fall, wie man ihn auch als Richter, der sich beruflich viel mit Mord und Totschlag befasst hat, ganz selten erlebt. Gott sei Dank. In der Urteilsbegründung habe ich damals dazu gesagt, es sei ein Verbrechen, das einem auch als Richter Gänsehaut bereitet. Die Kaltblütigkeit und Brutalität, die der Täter an den Tag gelegt hat, suchen ihresgleichen und sind wirklich unvorstellbar.
Herr Backen, Sie waren ja schon mehrfach bei uns im Podcast zu Gast. Und wenn Sie als ein Jurist, der jahrzehntelang über andere Menschen Urteile gesprochen hat und der in den letzten Jahren seiner juristischen Laufbahn ausschließlich mit Verfahren um Mord und Totschlag zu tun hatte, das Vorgehen dieses Täters als besonders kaltblütig bezeichnen, dann ahnt man ja, dass es sich um ein wirklich furchtbares Verbrechen handelt.
Ja, das ist leider richtig so.
Auch als erfahrener Rechtsmediziner hat man es nicht oft mit einer solchen Vielzahl von schweren Verletzungen zu tun, wie sie in diesem Fall dem Opfer zugefügt wurden. Der 54-Jährige wurde ja vielfach attackiert und letztlich zurückgelassen, um zu sterben. Dabei hatte der Hamburger rein gar nichts getan, um den Täter irgendwie zu provozieren. Der Hamburger war vielmehr so etwas wie ein Zufallsopfer, weil sich mit ihm aus Sicht des Täters eine günstige Gelegenheit bot, an Geld zu kommen.
Was ist also passiert? An diesem 17. September 2010 arbeitet der 54-jährige Hamburger wie üblich in seinem Kiosk. Es ist früher Morgen, als ein Mann in den kleinen Laden in Hamburg-Langenhorn kommt. Beide, also der Kioskbesitzer und der Besucher, die kennen einander flüchtig, weil der 38-Jährige schon häufiger in den Laden gekommen war, um Second-Hand-Ware zu verkaufen. Deshalb ahnt der Kioskbesitzer nicht, dass er dieses Mal wirklich Unheil fürchten muss. Doch der Besucher, den wir hier im Podcast Fabian T. nennen wollen, der aber eigentlich ganz anders heißt, dieser Besucher also führt bei dem neuesten Besuch wirklich Böses im Schilde. Seiner Frau hatte er am Vorabend schon mitgeteilt, etwas Schreckliches werde passieren.
Ja, so war es denn auch. An diesem 17. September 2010 war der spätere Täter nicht in den Laden gekommen, um etwas zu kaufen. Vielmehr brauchte er Geld, um Schulden bei seinem Dealer zu begleichen, die sich mittlerweile auf 750 Euro angehäuft hatten. Er wollte den Kioskbesitzer ausrauben. Ihn zu töten gehörte wohl anfangs nicht zu seinem Plan.
Hatte der 38-Jährige denn sonst einen konkreten Tatplan?
Nicht bis ins letzte Detail. Aber er hatte schon die grobe Vorstellung, er könne dem Inhaber, den er ja von früher kannte, einen DVD-Player zum Kauf anbieten und damit ablenken. Wenn dieser das Gerät prüfe, wollte er ihn mit einem Hammerschlag von hinten außer Gefecht setzen, also bewusstlos machen und anschließend dann fesseln. Danach beabsichtigte er, in Ruhe den Laden auszuräumen und dann möglichst schnell wieder zu verschwinden.
Mit 3 Reisetaschen betrat also Fabian T. an diesem frühen Morgen den Laden. In einer dieser Taschen befanden sich Kabelbinder, ein Hammer und Klebeband. In einer anderen Tasche lag ein DVD-Player, den er ja, wie Sie das gerade erzählt haben, Herr Backen, zum Schein den Kioskbesitzer verhökern wollte. Auch den richtigen Namen dieses Kioskbesitzers nennen wir nicht, sondern nennen ihn hier in unserem Podcast Baran K. So sollte es laut Plan des Verbrechers weitergehen. Die Reisetaschen sollten ihm nämlich später zum Abtransport der Beute dienen, oder?
Ja, es ging dem Täter unter anderem darum, Bargeld und Zigaretten sowie Alkohol zu erbeuten, was er denn später zu Geld machen wollte. Er betrat nun den Kiosk und begrüßte den Besitzer überaus freundlich, damit dieser bloß keinen Verdacht schöpfen sollte. Nun bot Fabian dem Kioskbesitzer plangemäß den DVD-Player zum Kauf an. Als Baran sich über das Gerät beugte, um es zu prüfen und zu taxieren, erhielt er plötzlich einen kräftigen Schlag mit dem Hammer auf den Hinterkopf. Das Opfer krachte nun mit dem Gesicht auf den Player. Der ist erstmal für eine Weile ruhig, dachte sich Fabian.
Die Schädelknochen eines Menschen sind nur wenige Millimeter dick. Ein Schlag mit einem Hammer ist schon ein ziemlich heftiger Angriff, der ja für sich genommen allein schon schwerste, sogar tödliche Verletzungen verursachen kann. Und ja, es ist eigentlich völlig klar. Ich denke, das müsste den Menschen auch so bekannt sein, normalerweise jedenfalls.
Also ich denke auch, dass Fabian T. wusste, dass er ein im wahrsten Sinne des Wortes schlagfertiges Werkzeug bei sich hatte. Ja, und dass er dies wohl auch gezielt einsetzen wollte, um den Kioskbesitzer außer Gefecht zu setzen.
Ja, aber der Schlag war nicht so effizient, wie Fabian sich das erhofft hatte. Baran war keineswegs bewusstlos danach, sondern wehrte sich und rief sogar um Hilfe. Darauf entschloss sich Fabian, den Mann zu töten, da ihm dies einfacher und sicherer erschien und auch die spätere Fahndung der Polizei nach ihm erschweren würde.
Ja, aus meiner Sicht, dieser Gedanke erscheint aus Sicht des Täters insoweit logisch, weil er einen wichtigen Zeugen ausschaltet. In unserem Fall kannten sich Täter und Opfer ja vorher schon ziemlich gut. Der Täter hat sich deswegen offenbar überlegt, dass der Kioskbesitzer, wenn er ihn nicht töten würde, später bei der Polizei eine gute, zutreffende Täterbeschreibung abgeben würde und vielleicht sogar den Namen des Verbrechers direkt nennen könnte.
Herr Backen, bevor wir weiter jetzt das Tatgeschehen darlegen, es ist doch so, dass der Täter später vor Gericht ein Geständnis abgelegt hat und deshalb auch einiges darüber bekannt wurde, was ihm bei der Tat durch den Kopf ging?
Tatsächlich. Durch das Geständnis des Angeklagten, das im Übrigen zu den objektiven Indizien und auch zu den Aussagen mehrerer Zeugen passte, wurden im Prozess einige Details bekannt, die für eine Einschätzung der Tat und des Täters wichtig waren. Deshalb wissen wir auch, dass Fabian meinte, es sei am besten, den Überfallenen nicht am Leben zu lassen. Tote Zeugen sind doch die Besten, schoss es ihm damals durch den Kopf. Der Satz stammt aus einem Western, meinte er sich dunkel zu erinnern. Aber er hatte jetzt keine Zeit, darüber nachzudenken, wie der Film hieß.
Naja, unter Zeitdruck war Fabian T. doch auch deshalb, weil das Opfer, anders als er es erwartet hatte, noch zur Gegenwehr fähig war, oder?
Ja, und deshalb setzte Fabian mit voller Wucht nach. Er schlug dem Opfer den Hammer gnadenlos noch 12 weitere Male gegen den Kopf. 3-mal davon traf er das Gesicht des 54-Jährigen. Alles war voller Blut.
Was diese Schläge bei dem Opfer angerichtet haben, haben wir später bei der Obduktion feststellen können. Das war eine ziemlich langwierige Rekonstruktion. Der 54-Jährige erlitt zahlreiche, allerschwerste Frakturen, bei denen sich die Knochenfragmente teilweise übereinander schoben. Man muss sich das so vorstellen, dass man keine homogene Fläche mehr hat. Im Prinzip war der gesamte Kopf des Opfers ein einziger Bruch. Wir sprechen in diesem Zusammenhang in der Rechtsmedizin gelegentlich auch von einem sogenannten Scherbenbruch. Man könnte sagen, dass das ein bisschen so aussieht wie Eisschollen, die sich übereinander schieben und ja natürlich auch vielfach dann zerbrechen. Bereits diese Verletzungen hätten zum Tod durch Verbluten, durch Hirnlähmung oder, das ist ein ganz spezieller Mechanismus, durch das Eindringen von Luft in das Herz führen können. Das ist dann eine sogenannte Luftembolie.
Aber Baran K. lebte noch, oder Herr Backen?
Ja, schrecklicherweise bekam er alles mit. Er war noch bei Bewusstsein. Das Opfer schrie vor lauter Schmerzen und Angst unartikuliert und stöhnte. Nun trat ihn der Täter mit Schwung auch noch in das blutüberströmte Gesicht. Anschließend beugte er sich zu dem Todgeweihten hinunter und griff ihm in die Hosentaschen. Er fand dort ein Portemonnaie mit etwas Kleingeld, das er einsteckte. Sodann verschloss er die Tür zum Laden, um ungestört die Waren einpacken zu können.
Ja, aber anders als er das erwartet hatte, war das Opfer nun immer noch nicht still. Der 54-Jährige gab noch einige Laute von sich, so eine Art Stöhnen, so hat es da ja wohl der Angeklagte auch später im Prozess erzählt. Und das passte überhaupt nicht zu den Plänen des Täters. Er wollte ja nicht entdeckt werden. Der Überfall sollte auf keinen Fall gleich bemerkt werden.
Stimmt. Deshalb zog Fabian das Opfer nun etwas genervt und unsanft an den Armen die Kellertreppe hinab, setzte es dort auf einen Stuhl, knebelte und fesselte es mit den Kabelbindern, die er ja mitgebracht hatte, an Händen und Füßen. Anschließend band der Baran mit Klebeband an dem Stuhl fest. Nun holte er eine Plastiktüte, stülpte sie seinem immer noch wimmernden Opfer über den Kopf und fixierte sie mit dem Klebeband am Hals.
Klaus, wenn du das so hörst, das ist ja also wirklich mehrere Möglichkeiten, um dieses Opfer umzubringen. Hat der Täter da besonders sicher gehen wollen oder wie schätzt du das ein?
Naja, erstmal muss man sagen, schon eine Knebelung kann unter Umständen die Atmung eines Opfers so beeinträchtigen, dass der Mensch erstickt. Aber hier wurde dem Mann durch das Überstülpen der Tüte noch auf weitere Weise die Luftzufuhr, also die Möglichkeit, Frischluft einzuatmen, abgeschnürt und der 54-Jährige musste unter diesen Umständen ersticken. Er hatte ja auch keine Möglichkeit, sich selbst mehr aus dieser Lage zu befreien.
Also du redest gerade davon, dass er erstickt ist. Ich nehme an, dass das ein sehr qualvoller Tod ist.
Das kann man durchaus so sagen. Ja, speziell unter diesen Umständen mit einer Plastiktüte über den Kopf. So ein Erstickungsvorgang verläuft dann schon über eine Reihe von Minuten und das Ersticken läuft in mehreren Phasen ab. Es entsteht eine zunehmende Luftnot, dann kommt es auch zu Krämpfen, sogenannten tonisch-klonischen Krämpfen. Dann tritt Bewusstlosigkeit ein und im Sterbevorgang kommt es ganz zum Schluss dann noch zu einer sogenannten Schnappatmung. Also schon insgesamt ein sehr heftiges, unangenehmes Vorgehen. Hier möglicherweise dadurch etwas abgemildert, dass durch die Schläge auf den Kopf das Bewusstsein schon eingeschränkt war.
Fabian ließ den Mann sodann unbarmherzig zum Sterben im Keller zurück. Bevor er die Treppe zum Laden wieder hochstieg, trat er noch einmal kräftig gegen den Stuhl, sodass der Überfallene mitsamt dem Stuhl auf den Betonboden stürzte.
Und dort auf diesem Betonboden starb das Opfer dann einsam. Bevor wir darüber sprechen, wie Täter Fabian T. nun weiter vorgehen, würde ich gern über seine Biografie reden. Man könnte ja auf die Idee kommen, dass jemand, der derartig brutal auf einen anderen Menschen einwirkt und ihn tötet, schon früher andere Gewalttaten begangen hat. Aber das war bei Fabian T. nicht der Fall, oder Herr Backen?
Nein, also jedenfalls war uns derartiges nicht bekannt. Aber Fabian hatte seit mehreren Jahren Erfahrungen mit Drogen, die er sich ja beschaffen musste und beging dazu Diebstähle. Er konsumierte Heroin, Kokain, Amphetamine. Er war Sklave der Drogen geworden. Moral und Gesetze spielten für ihn keine Rolle mehr. Die Sucht bestimmte sein Leben.
Klaus,
was wolltest du sagen, Bettina?
Du hast jetzt gehört, welche Drogen er genommen hat. Also landläufig harte Drogen. Wie ist das da, die Auswirkung, Suchtpotenzial? Was sagt der Rechtsmediziner dazu?
Naja, also das ist ja hier schon ein richtiger Cocktail, ein Sortiment. Alle diese Drogen haben auch schon für sich allein genommen ein hohes Suchtpotenzial. Nicht wenige Menschen, die längere Zeit diese Drogen konsumieren, sind dann vor allem von dem Gedanken getrieben, sich die nächste Spritze, also das gilt dann vor allen Dingen für das Heroin, oder die nächste Portion vom Rauschgift zu beschaffen, also beim Kokain dann in der Regel, um das zu schnupfen, Amphetamine, werden heruntergeschluckt, also über den Magen-Darm-Trakt aufgenommen. Bei manchen beeinträchtigt die Sucht ihr Leben so sehr, dass ein Beruf und geregelte zwischenmenschliche Beziehungen ja, entweder überhaupt gar keine oder überhaupt nur noch eine sehr untergeordnete Rolle spielen. Es kommt zur sozialen Vernachlässigung, Vereinsamung, Verwahrlosung. Aber Fabian T. hat zumindest vorübergehend dann schon noch einen anderen Weg eingeschritten. Er hat versucht, von den Drogen loszukommen. Oder, so wie ich gehört habe, hat er doch mehrfach versucht, sich in Therapie zu begeben.
Ja, durch das Leben unseres 38 Jahre alten Angeklagten zog sich tatsächlich Drogen- und Alkoholkonsum wie ein roter Faden. Seine Sucht finanzierte er durch Straftaten, und zwar überwiegend aus Diebstählen. Immer wieder unternahm er Therapieversuche, aber erfolgreich waren sie nicht, weil ihm die Disziplin und das Durchhaltevermögen fehlten. Meiner Erfahrung nach wird eine Therapiebereitschaft oft nur vorgegaukelt, um bei Gericht noch einmal eine Bewährungsstrafe zu erreichen. Ist das Urteil rechtskräftig, wird die Therapie geschmissen oder gar nicht erst angetreten.
Das ist hochinteressant, dass man so generell den Eindruck gewinnen kann, beziehungsweise dass es oft so offenbar vorkommt. Wenn wir jetzt aber konkret wieder auf Fabian T. zurückkommen, man kann doch sagen, dass es für die Alkohol- und Drogenkarriere dieses Mannes ein Auslöser gab, nämlich den Tod des älteren Bruders?
Ja, das scheint tatsächlich so zu sein. Der Bruder von Fabian war an Krebs gestorben, als Fabian gerade mal 16 Jahre alt war. Dieser Schicksalsschlag verstörte ihn und warf ihn damals aus der Bahn. Wahrscheinlich war dies der Beginn der Drogenkarriere. Fabian erreichte zwar noch den Hauptschulabschluss, aber schon der Versuch, eine Ausbildung zu absolvieren, scheiterte. Die Drogen veränderten nach und nach seinen Charakter. Ihr Erwerb und der Konsum standen jetzt für ihn an allererster Stelle. Also tatsächlich so, wie Sie, Professor Püschel, das eben angedeutet haben. Andere Menschen spielten für Fabian nur dann eine Rolle, wenn sie bei der Beschaffung von Drogen irgendwie nützlich waren. Freunde und Verwandte hatten sich von ihm losgesagt. Fabian empfand derartige Beziehungen ohnehin als total unwichtig.
Herr Backen, Sie sprachen ja vorhin von Therapieversuchen, die Fabian T. unternommen hatte. Also gab es doch immerhin mehrere Anläufe, die Drogensucht loszuwerden?
Ja, 1992, ich meine mich zu erinnern, fand seine erste stationäre Entgiftung statt. Es folgten dann noch circa 30, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, 30 weitere Therapien und Entgiftungen, alle ohne nachhaltigen Erfolg. Lediglich 4 davon beendete er regulär. Die anderen brach er vorzeitig ab. Immer wieder wurde er kurz danach rückfällig, denn er war zu schwach und willenlos, um der Verlockung der Drogen zu widerstehen. Da sein Fall hoffnungslos erschien, wurde Fabian schließlich auf Kosten der Gesellschaft substituiert. In den letzten Monaten vor der Tat, über die wir hier reden, besuchte er wöchentlich die Drogenambulanz der Asklepios Klinik Nord und holte sich dort dann einen Wochenvorrat Subutex ab.
Klaus Subutex, magst du das für uns und unsere Hörer mal erklären? Was hat es damit auf sich?
Na, also kurz zur Erklärung. Erstmal, die Asklepios Klinik Nord ist wirklich eine gute Adresse eigentlich für die Therapie der Abhängigkeitserkrankungen. Und zu Subutex, das ist eigentlich ein Schmerzmittel. Das wurde dann aber weiterentwickelt zur Therapie der Abhängigkeit von Opioiden Und heute wird das vor allem in hochdosierter Form als Substitutionsmittel eingesetzt, also als Ersatzdroge bei Opiatabhängigen. Herr Backen, wie geht's weiter?
Ja, dazu ist zu sagen, dass Fabian zuletzt eine Ration dieser Ersatzdroge im September 2010, also kurz vor der Tat, bekam. Der damals behandelnde Arzt hatte ihm die Einteilung des Medikaments auf 7 Tage zugetraut.
Also wenn wir jetzt nochmal in der Biografie des späteren Täters und Angeklagten einige Jahre zurückgehen, ich möchte auf eine Entgiftung im Jahr 2006 kommen, die im Leben von Fabian T. doch eine besondere Rolle spielte, wenn ich das richtig weiß. Denn hier lernte er eine Frau kennen, mit der er eine Beziehung begann und die ihn tatsächlich auch nach Kräften dabei unterstützen wollte, dauerhaft von den Drogen loszukommen.
Ja, ich finde eine schon ungewöhnliche Situation, aber das habe ich tatsächlich in meiner beruflichen Zeit immer wieder erlebt. Tatsächlich den Aufbau von Beziehungen von Frauen, die in geordneten Umständen leben, dann zu Menschen im Gefängnis oder zu Abhängigen. Nun, stabile Lebensumstände und insbesondere Rückhalt in einer Beziehung können wirklich die entscheidende Unterstützung für einen Drogenkonsumenten sein, dass er sein Leben ändert und in den Griff bekommt. Das war also eine ungewöhnliche Chance.
Ja, das persönliche Umfeld spielt bei den Drogenabhängigen eine große Rolle. Wie viele Drogenabhängige träumte auch Fabian von einem normalen Leben. Die Frau, mit der er eine Partnerschaft damals einging und die er wohl auch liebte, war in der Ausbildung zur Ärztin und arbeitete in der Klinik, in der Fabian seine Entgiftung machte. Dort lernten sie sich kennen. Die Medizinerin, die bereits aus einer anderen Beziehung 2 minderjährige Kinder hatte, und Fabian zogen schon bald zusammen. Wenig später heirateten sie. Ein Jahr danach kam ein gemeinsamer Sohn zur Welt.
Also das hört sich doch eigentlich alles sehr positiv an. Nun hätte der Hamburger also mit Unterstützung seiner Frau die Chance gehabt, ein bürgerliches Leben zu führen, also ein Leben ohne Drogen und ein Leben, in dem er einen Beruf erlernt, ausübt und Geld verdient?
Ja, so hatte er sich das jedenfalls auch mal gewünscht. Und aus Sicht seiner Frau gab es keine Alternative. Es müsse nun endlich Schluss sein mit den Drogen, forderte sie ihm gegenüber, schon wegen der 3 Kinder. Sie bestand auf der Durchführung einer stationären Therapie in Berlin, und zwar bis zum Ende und mit Erfolg diesmal. Fabian sollte mit eisernem Willen beweisen, wie wichtig ihm seine Familie sei. Zur Durchführung reiste Fabian nach Berlin. Aber auch diesmal brach er die Therapie wieder ab und kehrte 2009 nach Hamburg zurück. Als Grund gab er vor Gericht, immer noch sichtlich empört an, er habe in Berlin arbeiten müssen und habe sich ausgenutzt gefühlt. Wieder zu Hause nahm er immerhin einen 1-Euro-Job an und arbeitete bis zu 6 Stunden täglich. Daneben renovierte er ein Haus in Norderstedt, das seine Frau für die Familie gekauft hatte. Durch die Arbeit sowie seine familiären Verpflichtungen fühlte er sich aber schon bald wieder völlig erschöpft und total überfordert.
Nun, und wie ging er mit diesem Gefühl der Überforderung um? Frag ich. Leider ist es ja so, dass manche Menschen dann wieder anfangen, Alkohol und oder die Drogen zu konsumieren, wie vorher. Obwohl dies natürlich objektiv der ganz falsche Weg ist. Alkohol- und Drogenkonsum hilft ja mitnichten bei der Bewältigung von Problemen. Wenn überhaupt, nimmt man sie vielleicht nicht mehr so belastend wahr, also diese Probleme. In Wirklichkeit verstärkt ein Drogenkonsum aber die Situation und das Problem, und das wächst einem dann zunehmend über den Kopf.
Leider war das bei Fabian so der Fall. Gegenüber seiner Frau, die ihn ja immer mit wohl auch begründeten Misstrauen sehr genau beobachtete, stritt er jedoch alles immer vehement ab. Es gab darüber immer wieder Streit zwischen den Eheleuten. Es hing wie eine dunkle Wolke über der Ehe. Der Hamburger fühlte sich ungut, weil er nicht von den Drogen loskam und nach seiner Meinung in der Familienhierarchie ganz weit unten stand, noch unter dem jüngsten Kind. Ende August 2010 reichte es seiner Frau. Sie hatte die Lügen ihres Mannes satt. Sie gab auf, weil er kein Vorbild für die Kinder war. Das Paar trennte sich. Sie verließ mit den drei Kindern sodann das Haus in Norderstedt und zog in ihre alte Wohnung zurück. Trotzdem gab es sporadisch noch telefonische und auch persönliche Kontakte.
Und wie ich mich erinnere, liebte seine Frau ihn immer noch. Sie wollte doch sogar ein weiteres Kind von Fabian T., oder?
Ja, irgendwie unglaublich. Sie hoffte, sein psychischer Zustand habe sich inzwischen wieder verbessert, sodass es einen neuen Versuch wert sei. Sie hätte es eigentlich besser wissen müssen. Fabian lehnte ihre Annäherung jedoch brüsk ab und äußerte den Verdacht, sie sei von einem anderen schwanger geworden und wolle ihm nun das Kind unterschieben. Ihn interessierte seine Familie nicht mehr. Seine Gedanken kreisten inzwischen wieder ausschließlich um den Drogenerwerb. Er brauchte dafür dringend Geld.
Also dieses Geld hat er sich ja teilweise noch von seiner Frau geliehen, nämlich 170 Euro, von denen er dann Drogen besorgte. Ich gehe mal davon aus, dass sie nicht wusste, wofür dieses Geld war. Er muss ihr da irgendwas vorgespielt haben, sonst hätte sie ihm dieses Geld ja nicht gegeben. Sie wollte ja unbedingt, dass er keine Drogen mehr konsumiert. Aber dieser Betrag, 170 Euro, damit kommt man ja nicht weit, oder? Rauschgift ist teuer, wie ich aus etlichen Prozessen weiß, in denen es um Drogenkonsum und Drogenhandel ging. Um weiter seine Sucht zu finanzieren, beging Fabian T. dann Straftaten, brach unter anderem in einem Altersheim, in dem er sich einen Job als Aushilfshausmeister besorgt hatte, mehrere Schränke auf und klaute aus diesen einige Wertsachen.
Ja, und als er in diesem Zusammenhang festgenommen wurde, beging er sogar auf der Polizeiwache noch einen Diebstahl. Dort entwendete er nämlich eine Digitalkamera, mit der die Beamten zuvor Fotos von den Schrankaufbrüchen im alten Zentrum gefertigt hatten.
Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das ist ja kaum zu glauben. Das ist besonders dreist.
Ja, das ist es. Gegen 19.05 Uhr wurde Fabian dann aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Ja, das ist dreist, da muss ich Ihnen recht geben. Nach dieser Episode kam es auch zur endgültigen Trennung von seiner Frau. Beide hatten sich erneut wieder am Telefon gestritten. Er hatte ihr vorgeworfen, ihn betrogen zu haben. Der Streit eskalierte weiter, bis seine Frau es schließlich satt hatte. Sie sagte, okay, ich habe einen anderen, beendete das Gespräch und stellte dann ihr Handy aus. Fabian hielt seine Ehe nun für endgültig gescheitert. Sein Traum von einer heilen Welt und der Geborgenheit in einer bürgerlichen Familie war wie eine Seifenblase zerplatzt. Ihm war bewusst, die beste Chance vertan zu haben, die ihm das Leben bisher geboten hatte. Jetzt war ihm alles egal.
Und nun fasste er den fatalen, den folgenschweren Entschluss, den Kiosk zu überfallen, um an das Geld zu kommen, das er für seine Drogen benötigte. Er kam also an diesem 17. September 2010 in den Kiosk und dort kam es zu der gewalttätigen Attacke auf den Kioskbesitzer Baran K. Ja, so wie wir das schon beschrieben haben, er hat ihm ja vielfach mit dem Hammer auf den Schädel geschlagen. Danach hat er ihn in den Keller geschleift, gefesselt, geknebelt und mit einer Tüte über dem Kopf erstickt. Und man kann sicher aus meiner Sicht sagen, dass der Fabian ja auch danach vor allem noch ziemlich skrupellos, um nicht zu sagen kaltblütig, in dem Kiosk weiter agiert hat. Oben im Laden bediente er jetzt nämlich sogar mehrere Kunden. Finde ich auch wieder sehr dreist. Als er sozusagen Herr im Hause war und diesen spiegelt er vor, dass alles hier in Ordnung sei.
Ja, der hatte Nerven. Keiner der Kunden, die zum Kiosk kamen, sollte Verdacht schöpfen. Der Täter sagte, Baran sei nur kurz zum Einkaufen gegangen, müsse gleich wiederkommen. Auch sonst traf Fabian Vorkehrungen, damit seine Tat nicht auffliegen sollte. Um zu verhindern, dass seine Schuhe mit dem überall im Kiosk verspritzten Blut in Berührung kamen, bedeckte er die Blutlachen mit Fußmatten. Als ihn Kunden fragten, warum Blut an seinen Händen klebe, antwortete Fabian, er habe sich geschnitten.
Das klingt ja doch ziemlich geistesgegenwärtig, dass er so eine Ausrede hat.
Ja, das war sehr spontan. Nach gut einer Stunde hinter dem Tresen flüchtete er mit den Zigaretten, mit dem Alkohol und auch mit dem Bargeld, 700 Euro waren das. Ein Teil der Summe hatte er aus der Kasse geklaut, einen weiteren Teil aus einem Tresor. Danach nahm er ein Taxi und fuhr nach Hause.
Wer hat denn schließlich entdeckt, dass es ein Gewaltverbrechen gegeben hatte?
Das war ein Stammkunde, der den Verdacht hegte. Den Kunden konnte Fabian zunächst zwar abwimmeln, aber schon wenige Minuten später erschien dieser erneut und klopfte ungeduldig gegen das Schaufenster. Auch andere Kunden kamen herein und wunderten sich, dass nicht wie sonst Baran im Kiosk bediente, sondern ein ihnen unbekannter Mann. Vor allem war die Frau des Kioskbesitzers überrascht. Sie hatte ihren Mann anrufen wollen und war erstaunt, dass ein Unbekannter das Gespräch annahm. Dieser behauptete, er sei ein guter Bekannter ihres Mannes und vorübergehend von ihm mit dem Verkauf beauftragt worden. Sie wunderte sich natürlich, weil sie von ihrem Mann nie etwas von ihm gehört hatte. Als die Frau dann kurze Zeit später erneut anrief, weil ihr das alles äußerst merkwürdig vorkam, ließ er einfach das Telefon klingeln. Bevor er schließlich den Kiosk von außen abschloss, drehte er noch die Sicherungen heraus, damit man die Leiche später nicht gleich im Keller entdecken solle. Dann hielt er ein Taxi an und fuhr nach Hause.
Aber einer der Kunden, die sich über den fremden Mann in dem Kiosk gewundert hatten, der hat dann doch schließlich die Polizei alarmiert, oder?
Ja, die kam dann auch gegen 8.30 Uhr und verständigte zunächst die Familie von Baran, weil die Beamten die Tür nicht aufbrechen wollten. Dann erschien einige Zeit später ein Sohn, des Kioskbetreibers mit einem Schlüssel. Der Sohn war in höchster Sorge um seinen Vater, weil er bereits erfahren hatte, möglicherweise durch einen der Kunden, dass jemand mit blutigen Händen im Kiosk die Kunden bedient habe. Er schloss den Kiosk auf, fand seinen Vater nicht im Verkaufsraum und lief dann in den unbeleuchteten Keller.
Herr Backen, und dann, ja, ich gehe davon aus, dass der Sohn da jetzt seinen getöteten Vater vorgefunden hat. Und wie hat er reagiert?
Ja, er fand ihn, was ihm zunächst gar nicht bewusst war, dass sein Vater tot war. Es war ja auch dunkel im Keller, weil der Täter die Sicherung herausgedreht hatte. Und er fand seinen Vater in Embryonalstellung auf dem Fußboden. Er dachte zunächst, dieser sei lediglich bewusstlos, vielleicht die Treppe runtergestürzt. Er hob ihn an, riss ihn an seine Brust. Erst jetzt merkte er die am Hals seines Vaters verschnürte Plastiktüte. Er nahm die Leiche auf den Arm.
Die Erkenntnis, dass sein Vater tot war, muss ein sehr großer Schock für diesen jungen Mann gewesen sein. Was mit dem Opfer genau geschehen war, konnten wir dann ja später bei der Obduktion feststellen. Der 54-Jährige war letztlich aus einer Kombination von sehr schwerem Schädel-Hirn-Trauma, zusätzlichem Ersticken, dann Verschlucken von Blut, von den Schädelbasisbrüchen her, sowie einer zusätzlichen Luftembolie des Herzens gestorben. Das war also schon ein Vielfachtod, kann man sagen.
Also ich wollte das gerade sagen, das klingt ja nach einem quälenden Tod. Du hast das ja vorhin schon ein bisschen ausgeführt, wie es für das Opfer sehr wahrscheinlich gewesen sein muss. Also wirklich ganz entsetzlich. Ich würde jetzt aber doch ganz gerne wieder zurück auf Fabian T. kommen. Wie ging es mit dem Täter weiter? Der fuhr ja nach Hause und unternahm dort einiges, um sein Verbrechen zu vertuschen, oder Herr Backen?
Ja, er fuhr dann mit der Taxe nach Hause, verbrannte dort zunächst die von ihm getragene Kleidung und ein von ihm erbeutetes Portemonnaie auf dem Gartengrill. Den Hammer, mit dem er Baran niedergeschlagen hatte, versteckte er. Sodann duschte er sorgfältig das Blut ab, führte anschließend mehrere Telefonate mit seinem Lieblingsdealer, der ihm dabei helfen sollte, die Zigaretten sowie den Alkohol, den er in dem Kiosk erbeutet hat, zu verkaufen. Das erledigten sie dann tatsächlich gemeinsam am Hamburger Hauptbahnhof.
Ja, ich muss nochmal wieder sagen, insgesamt doch ein sehr geregeltes, gezieltes Verhalten. Überhaupt gar keine Hektik, keine großen Auffälligkeiten. Immerhin, der Fabian konnte dann aufgrund von Zeugenaussagen relativ schnell festgenommen werden. Entscheidend waren vor allem Beobachtungen, die der Taxifahrer gemacht hatte. Dem war nämlich aufgefallen, dass sich sein Fahrgast sehr auffällig verhielt. Er war vor allem sehr nervös und der Taxifahrer hat sich die Adresse gemerkt, wo er diesen Mann abgesetzt hatte.
Ja, richtig. Übrigens spielte bei der Wiedererkennung später auch eine Wunde eine Rolle, die Fabian sich vorher am Hals zugezogen hatte.
Herr Backen, beim Prozess, der schließlich vor Ihrer Kammer verhandelt wurde, da hat der Angeklagte doch im Wesentlichen ein Geständnis abgelegt?
Ja, er hat die Tat gestanden. Sie wäre aber sicherlich auch ohne Geständnis aufzuklären gewesen. Es gab genug Spuren am Tatort, unter anderem Fingerabdrücke, sowie die Zeugenaussagen, die klar darauf hindeuteten, wer der Täter war. Auch die oben erwähnte Verletzung, die sich Fabian einen Tag zuvor bei einer Auseinandersetzung mit einem Kaufhausdetektiv zugezogen hatte, belasteten ihn. Auch weil die Motive auf der Hand lagen, wurde Fabian von unserer Kammer dann zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes in Tateinheit mit Raub mit Todesfolge verurteilt. Übrigens lagen hier, was sehr selten vorkommt, gleich drei Mordmerkmale vor, nämlich Habgier, Heimtücke und die Tötung eines Menschen, um eine Straftat zu ermöglichen.
Ja, das sind ja diverse Mordmerkmale. Dann haben Sie ja möglicherweise auch darüber nachgedacht, ob die besondere Schwere der Schuld verhängt wird, aber sind dann letztlich zu einem anderen Ergebnis gekommen, dass es also tatsächlich eine lebenslange Freiheitsstrafe war, ohne Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Es gab dann noch einen Zwischenfall während des Prozesses. Der Sohn des getöteten Kioskbesitzers, der dann die Verhandlung verfolgt hat, also der Sohn, der hat sich dann direkt an den Angeklagten gewandt, wenn ich mich richtig erinnere, Herr Backen?
Ja, das kommt mir in Erinnerung. Das war eine wirklich erschütternde Situation. Verzweifelt und voller Wut hatte sich damals der Sohn von Baran, den Mörder seines Vaters, während der Verhandlung zur Rede gestellt. Er rief an den Angeklagten gewandt: Guck mir in die Augen, du Feigling. Du gehörst nicht in diese Gesellschaft.
Hat das nun irgendwie Eindruck gemacht auf den Angeklagten? Wenn ich mich richtig erinnere, hat der psychiatrische Sachverständige ja den Mann als geradezu empathielos beschrieben und als unfähig, sich in andere Menschen hineinzuversetzen, höchst egoistisch. Das lässt doch eher erwarten, dass solche Vorwürfe wie von dem Sohn des Opfers den Angeklagten gar nicht erst erreichen, beziehungsweise dass sie ihm ja völlig gleichgültig sind.
Ja, das könnte man erwarten, ja. Aber Fabian hat auf die Vorwürfe doch reagiert. Er starrte nach unten und entschuldigte sich bei dem Sohn des Opfers.
Und wie kam das bei dem Sohn an?
Nicht so gut. Offenbar hat der Angeklagte es mit dieser Entschuldigung aus Sicht des Sohnes nicht besser gemacht. Der Sohn rief nur: Du hast nicht nur meinen Vater getötet, sondern auch meinen besten Freund, schrie der junge Mann.
Herr Backen, um auf das Urteil, das Ihre Kammer gegen Fabian T. verhängt hat, zurückzukommen, wenn man bedenkt, dass der Angeklagte in seinem Schlusswort um eine, Zitat, gerechte Strafe gebeten hat, ja, nun hat er sie ja offenbar bekommen, oder? Als das Urteil auf lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes lautete.
Also wenn ich noch mal kurz da reingrätschen darf, ich schätze das jedenfalls auch so ein. Bei einer Verurteilung in dieser Angelegenheit wäre es doch nur dann möglich gewesen, ja, eben bei Mord auf eine geringere Strafe als lebenslänglich zu kommen, wenn Fabian T., ja, wenn ihm eine erheblich verminderte Steuerungsfähigkeit attestiert worden wäre, ja, durch den psychiatrischen Sachverständigen und dann durch die Kammer. Und das war doch hier nicht der Fall, offensichtlich nicht. Vermutlich, weil der Täter doch sehr systematisch vorgegangen ist, oder?
Genau so haben wir das gesehen. Dies wurde im Übrigen auch von einem psychiatrischen Sachverständigen so eingeschätzt. Dessen Gutachten, dass der Angeklagte eben gerade nicht vermindert steuerungsfähig war, hat sich die Kammer im Urteil angeschlossen. Man muss sich nur mal vergegenwärtigen, dass der Täter sich ja eine Strategie zurechtgelegt hatte, wie er das spätere Opfer in Sicherheit wiegen wollte. Er hat geplant, ihm dieses Elektrogerät anzubieten, damit er ihn dann, wenn Baran es sich genau ansehen würde, niederschlagen kann. Auch, dass er nach dem Verbrechen Kunden bedienen und eine zumindest oberflächlich plausible Erklärung dafür bieten konnte, dass Baran nicht wie gewohnt in seinem Kiosk war, zeigt, dass Fabian durchaus planvoll und strukturiert handeln konnte.
Herr Backen, wenn ich da mal eingreifen darf, es gab ja auch Zeugen, die ihn erlebt haben, beispielsweise die Kunden im Kiosk, beispielsweise der Taxifahrer. Haben die ihre entsprechenden Eindrücke geschildert? Haben auch sie auch das mit in die Urteilsbegründung bzw. in die Einschätzung mit einziehen lassen?
Ja, diese Eindrücke waren für uns damals sehr, sehr wichtig, denn Fabian hatte uns erzählt, er habe vor der Tat sehr viel Drogen konsumiert und auch sehr viel Alkohol getrunken. Seine Angaben waren jedoch sehr widersprüchlich, so dass wir sie nicht geglaubt haben. Und dann war es für uns wichtig, den Eindruck dieser Zeugen nachzuvollziehen, die keine Anhaltspunkte uns liefern konnte für Alkoholkonsum oder Drogenkonsum. Sehr wichtig für uns war damals die Aussage des Taxifahrers, der schon lange seinen Job ausübte und ein sehr gutes Gespür dafür hatte, wer von seinen Kunden alkoholisiert war und wer möglicherweise vollgedröhnt war durch Drogen. Dieser Taxifahrer, der hatte ein Bild von Fabian, das wie folgt aussah. Er beschrieb ihn als nervös, aber er hatte keine Anhaltspunkte dafür, dass er einen Betrunkenen oder einen Drogi sozusagen durch die Gegend kutschierte. Und was auch wichtig war, war, dass der Taxifahrer ortsunkundig war und Fabian ihn immerhin vom Tatort nach sich zu Hause geführt hat. Das war ohne Fehler und das war also auch ein weiterer Punkt, an dem wir sagten, hier waren nicht ungewöhnlich viele Drogen oder ein großes Maß von Alkohol im Spiel.
Wenn wir jetzt über die Steuerungsfähigkeit gesprochen haben, die ja laut Einschätzung des psychiatrischen Sachverständigen und auch eben dann nach Einschätzung Ihrer Kammer eben nicht aufgehoben oder eingeschränkt war, würde ich jetzt ganz gerne nochmal auf die Tat als solche zurückkommen, weil wir haben uns ja darüber unterhalten, dass die wirklich über die Maßen heftig und brutal gewesen ist. Und auch dazu haben Sie, wenn ich das richtig erinnere, ich habe dazu auch Notizen gefunden, das noch einordnend bewertet, Herr Backen. Sie haben nämlich gesagt, es gibt Straftaten, da bekommen selbst wie Richter eine Gänsehaut. Und was Sie außerdem noch sagten, war, in diesem Fall öffnete sich vor uns ein riesiger menschlicher Abgrund, der uns fassungslos macht.
Richtig, so war das auch. Was ich auch noch in der Urteilsbegründung betont habe, für den Angeklagten spreche, dass er zwar den Überfall, nicht aber den Mord von vornherein geplant hatte. Er wollte ihn erst nur verletzen. Dieser Plan scheiterte jedoch an der Gegenwehr des Opfers, sagte ich damals. Was ich dem Angeklagten außerdem unbedingt noch vor Augen führen wollte, war Folgendes. Sie haben zwei Familien zerstört, ihre eigene und die des Opfers.
Wohl wahr. Herr Backen, Sie haben über diesen Fall selber in einem von Ihnen verfassten Buch geschrieben. Das hat einen sehr intensiven, packenden, zutreffenden Titel. Mir gefällt er sehr. Das Buch heißt »Das Leben ist zerbrechlich«. Also dieser Fall ist in Band 1. Und ich finde, alle Fälle sind wirklich ungewöhnlich, sehr spannend erzählt. Ein wirklich sehr lesenswertes Buch, wie ich finde jedenfalls.
Also diese Einschätzung kann ich nur bestätigen. Sie haben in diesem Buch wirklich spannende Fälle dargestellt, die für True-Crime-Fans sicher hochinteressant sind. Und das gilt für sowohl für dieses Buch, von dem Klaus Püschel eben gesprochen hat. Das ist aber Band 1. Sie haben ja auch ein zweites Buch geschrieben, das Sie dann genannt haben, Das Leben ist zerbrechlich, also Band 2. Also wirklich, wirklich lesenswerte Bücher.
Ja, vielen Dank für das Kompliment.
Und wir hoffen natürlich, dass Sie bald wieder zu uns ins Podcaststudio kommen und einen weiteren Fall aus Ihrer interessanten beruflichen Karriere vorstellen. Ja, vielen Dank. Beim nächsten Mal gibt's wieder einen ganz, ganz anderen Fall. Und auf jeden Fall freue ich mich darauf, auf unsere nächste Sendung, wenn es wieder heißt, Dem Tod auf der Spur.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.